Guten Morgen. Ein Wort von mir und Sie wissen, wie es mir heute geht. Aber ich denke mir, es ist nicht wichtig, wie tief die Stimme ist, sondern wie tief das geht, was gesagt wird. Und ich hoffe, dass trotz meiner angeschlagenen Stimme da etwas durchkommt. Der Lars hat ja schon gesagt, dass heute der erste Sonntag nach Epiphanias ist, Erscheinungsfest. Und da ich über den ursprünglich vorgegebenen Text, wie ich festgestellt habe, schon vor längerer Zeit einmal gepredigt habe und nicht in Versuchung kommen wollte, mich zu wiederholen, habe ich einen Text gewählt, der, wie ich finde, auch sehr gut zu dem Themenbereich Erscheinung und Offenbarung passt. Unser Hauskreis hat auf der Liste seiner Themenwünsche auch die Offenbarung gesetzt und so habe ich mir dann vorgenommen, dann lese ich schon mal vorher die Offenbarung durch. Ich bin also schon bei Kapitel 2,5. Keine Angst, ich werde nicht das ganze Ding nun vornehmen, aber ich habe die ersten 11 Verse da mir vorgenommen. An die Offenbarung trauen wir uns nicht so gerne ran. Wir fürchten, dass es kompliziert ist und schwer zu verstehen. Wenn ich unserem Archiv trauen darf, wurde abgesehen vom letzten Advent zuletzt vor 4 Jahren über einen Text aus der Offenbarung gepredigt. Es ist für uns das sprichwörtliche Buch mit den 7 Siegeln, wie man hier auf der Folie sieht. Eigentlich ist aber das nicht, also die Offenbarung ist nicht das Buch mit den 7 Siegeln, sondern es enthält die Vision, wo von diesem Buch mit den 7 Siegeln die Rede ist. Wie das auch aussehen mag, man kann sich das auch mehr wie ein Buch vorstellen. Nächste Folie bitte. Wenn ein Buch so versiegelt ist, ist offensichtlich, man muss alle Siegel öffnen, damit man es lesen kann. Aber wie gut, ich habe ja schon gesagt, nicht die Offenbarung ist das Buch mit den 7 Siegeln, sonst könnte ich heute wahrscheinlich da nicht drüber predigen. Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 1, Vers 1 bis 11. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll, und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Ich wünschte, ich hätte heute so eine. Es steht nicht im Text. Diese Stimme sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und Laodicea. Ich mute Ihnen heute zu und mir, den Text Vers für Vers durchzugehen. Den Anfang, kannst du mir vielleicht doch was zu trinken geben? Den Anfang macht eine Überschrift. Dankeschön. Ich versuche es mit allen Mitteln. Also, die Überschrift heißt nicht, wie wir so gewohnt sind, die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es sind also nicht Gedanken und Überlegungen von Johannes, um die es hier geht, sondern dieses Buch beansprucht höhere Autorität. Wir erfahren sogar, dass Jesus diese Offenbarung von Gott empfangen hat und sie an Johannes weitergegeben hat. Gott redet in Jesus zu den Menschen. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Erinnern wir uns noch, in Apostelgeschichte 1, Vers 7 hat Jesus nach seinen Jüngern noch auf die Frage nach den letzten Dingen geantwortet: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Also nicht mal Jesus hatte Einblick in das, was Gott vorhatte. Und jetzt, circa 40 Jahre später, gibt Gott Jesus eine Offenbarung, die er an den Johannes weiterreicht. Weil es jetzt nach Gottes Willen Zeit ist, dass seine Knechte auf Erden diese Dinge erfahren. Die Offenbarung beansprucht also göttliche Autorität. Wir haben die Wahl, ob wir das anerkennen oder nicht. Es ist also entweder eine unglaubliche Anmaßung und Spinnerei oder es ist wahr. Gott legt eine gewisse Dringlichkeit hinein. Es muss bald geschehen. Also deswegen, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt hat Gott gezeigt, was kommen wird. Im nächsten Vers wird der Empfänger genannt. Johannes schreibt oft über sich in der dritten Person. Zum Beispiel im Johannesevangelium beschreibt er sich selbst als der Jünger, den Jesus liebte. Johannes benennt sich als Zeuge. Er bezeugt, was er gesehen hat. Darauf nimmt er in seinen Schreiben immer wieder Bezug. Zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 1 und 3 schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben und was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Also, ein Zeuge sagt das aus, was er gesehen und erlebt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sind auch aufgerufen, Zeugen Jesu zu sein. Wir sollen Zeugen Jesu sein, das berichten, was wir erlebt haben. Wir sollen Zeugen sein, wir sollen aber nicht Ankläger sein. Das heißt, wir müssen nicht andere wegen ihrer Sünden anklagen. Wir sind auch nicht Verteidiger. Wir müssen nicht Gott vor den ungläubigen Menschen irgendwie verteidigen. Und wir sind erst recht nicht Richter, die über andere ein Urteil fällen sollen, sondern als Christen sollen wir Zeugen sein. Der Johannes hebt das immer wieder sehr gut heraus. Er schrieb auf, was er sah. Er bemüht manchmal ein oder zwei Vergleiche. Ja, er hat nicht eine Posaune gehört, sondern eine Stimme wie eine Posaune. Es ist manchmal begrenzt, mit den menschlichen Worten das auszudrücken. Und die Stimme hat auch manchmal ihre Grenzen. Aber er schreibt nur dann eine Deutung nieder, wenn sie ihm selbst gesagt wird. Er bleibt konsequent Zeuge. Er sollte das niederschreiben, was er sah, und nicht, was er meinte, was es bedeuten sollte. Deswegen tun wir uns andererseits mit dem Verständnis der Offenbarung oft schwer, weil eben so wenig erklärt wird. Dem so empfangenen und niedergeschriebenen Wort liegt ein Segen bei, eine Seligpreisung. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und sie bewahren. Wir denken dabei, wenn wir an Worte der Weissagung hören, oft irgendwie nur an die zukünftigen Dinge, an das, was wir so unter Prophetie verstehen. Haben wir das noch von der Schriftlesung her im Ohr? Gott kündigt sein Handeln immer vorher an. Da hat es auch geheißen, ich will euch etwas kundtun. Es geschieht nichts zufällig oder willkürlich. In Amos 3, Vers 7 sagt es, Gott, der Herr, tut nichts, es sei denn, er offenbare es seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Gott bindet sich an sein Wort. Es ist der Beweis für das Handeln Gottes, dass er es vorher angekündigt hat. Und hinterher kann er sagen, ich habe es euch gesagt, ich habe es getan. Ein ganz starker Beweis auch für die Verlässlichkeit der Bibel, weil Gott zeigt, dass sie erfüllt. Es ist manchmal wirklich erst hinterher vorstellbar und zu sehen. Wir erinnern uns daran, Jesus hat einen ganzen 2-Stunden-Weg oder so nach Emmaus gebraucht, um seinen Jüngern aus den Schriften zu zeigen, was mit dem Messias passieren sollte. Aber es war alles vorhergesagt. Der Prophet kündigt durch seine Weissagung das Handeln Gottes an. Das kann etwas nie zuvor Dagewesenes sein oder auch Dinge, die Gott schon zuvor durch andere Propheten gesagt hat. Der Prophet stellt im Namen und Auftrag Gottes die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und der Jetztzeit und der Situation her. Insofern verstehe ich eine Predigt auch als eine solche Form von Weissagung und prophetischer Rede. Es heißt, glückselig und gesegnet ist der, der die Worte liest und sie hören und bewahren. Ist das nicht toll? Lesen und hören von Gottes Wort macht glückselig. Also ich bin hier von glückseligen Leuten umgeben. Wir haben Gottes Wort gelesen und hören es. Das ist eine tolle Sache. Das ist eine Segensverheißung für die ganze Gemeinde, für den Verkündiger wie auch für die Hörer. Was für ein großartiges Geschenk. Denken wir daran. Also lesen, Gottes Wort lesen und hören. Johannes, der schon in Vers 2 in dritter Person vorgestellt wurde, schreibt jetzt persönlich an diese 7 Gemeinden, die alle im Gebiet der heutigen Türkei liegen. Wahrscheinlich gab es dort noch mehr Gemeinden, aber diese scheinen die größte Bedeutung gehabt zu haben. Er beginnt mit einem Gruß und stellt uns die Hauptperson vor. Als Gruß lesen wir Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Es wird manchmal auch als Kanzelgruß von hier gesagt, wenn eine Predigt begonnen wird. Gnade ist nach Wikipedia, wenn rechtskräftige Urteile durch eine hohe Autorität aufgehoben oder verkürzt werden. Was bedeutet uns das im Hinblick auf die Gnade und Vergebung, die uns Gott in Jesus schenkt? Wo wären wir, wenn es die Gnade Gottes nicht gäbe? Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Gott ist der Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott hat nicht irgendwann mal diese Welt ins All geschossen und dann sich selbst überlassen. Das Besondere an dem Gott, an den wir glauben, ist, dass er kommt. Dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinemann wird der Satz zugeschrieben: Die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt. Meines Wissens wird das in keiner anderen Religion gesagt. Keine andere Religion, kein anderer Glaube hat diese Erwartung, dass Gott selbst, der, an den wir glauben, persönlich erscheint und wiederkommt. In Vers 5 geht es weiter mit einer Beschreibung Jesu. Also haben wir wieder hier diesen Bezug auf Epiphanias, auf das Erscheinungsfest, das Offenbarwerden Jesu. Er wird beschrieben als treuer Zeuge. Was ein Zeuge ist, hatten wir ja eben schon. Er bezeugte die Treue und Liebe Gottes und er blieb bei seinem Zeugnis bis über den Tod hinaus. Er wird beschrieben als Erstgeborener der Toten. Wenn einer als Erstgeborener bezeichnet wird, macht das ja nur Sinn, wenn es noch Nachgeborene gibt, von denen man ihn unterscheiden will. Sonst wäre er nur der Einzige oder ja, der Sohn. Aber er ist der Erstgeborene und so weist diese Formulierung darauf hin, dass wir Teil an seiner Auferstehung haben können. Wir sind die, die auch aus den Toten auferstehen werden. Wir können neu geboren werden und wie er auferstehen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Ich finde das wunderbar, eben auch angesichts von Trauerfällen und dem, was uns begegnet, dass wir ja damit rechnen dürfen, dass wir eines Tages in Jesus auferstehen. Weiter wird Jesus der Fürst der Könige der Erde genannt. Er ist der Erste von höchster Stelle eingesetzt. Er ist nicht als Sprecher gewählt. Würde man heute sich manchmal so vorstellen. Der Erste, ja, den haben die anderen vorgeschickt. Aber egal, ob die anderen Fürsten der Erde ihn als solchen anerkennen oder nicht, er ist von höchster Stelle eingesetzt. Und das dürfen wir bei der Betrachtung Jesu nicht vergessen. Er steht über den Mächtigen der Erde, über den Trumps und Kim Jong-uns, über den Ayatollahs und über den Putins. Und ob sie das akzeptieren oder nicht. Es geht aber noch weiter mit der Beschreibung Jesu, mit der Offenbarung. Ich finde das so toll, dass Johannes so viele Begriffe findet, um Jesus zu beschreiben. Er ist der, der uns liebt. Johannes war das immer ganz besonders wichtig. Ich habe ja schon gesagt, er hat sich selbst bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Jesus wird durch seine Liebe zu uns charakterisiert. Ist das nicht wunderbar? Und es geht noch weiter. Er ist der, der uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Der Gedanke an Vergebung durch Blut ist heute nicht mehr sehr beliebt. Manche Theologen lehnen ihn rundweg ab. Aber die Aussage der Bibel bleibt klar. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt Hebräer 9, Vers 22. Seien wir ihm also dankbar dafür, dass er sein Blut für uns gegeben hat. Im Abendmahl, das wir nachher noch feiern, erinnern wir uns im Besonderen daran. Jesus hat mit uns etwas Besonderes gemacht. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu einem königlichen Geschlecht. Das ist auch nochmal in 1. Petrus 2, Vers 9. Und zu Priestern seines Gottes und Vaters. Wir sind also ein königliches Geschlecht, ja zum Herrschen mit ihm berufen. Wir sind von hohem Adel, wenn man das so will. Ich spreche also heute hier zu Königen und Priestern. Herzlich willkommen. Priester sind Menschen, die eine besondere Verbindung zu Gott haben, die für andere vor Gott eintreten. Dazu sind wir durch Jesus gemacht und gesandt. Also als Priester dürfen sie Fürbitte für andere tun. Als Priester dürfen wir Fürbitte füreinander tun. Und für unsere Welt auch in den Riss zu Gott einstehen und um Gnade bitten. Das haben nicht wir uns erarbeitet oder verdient, sondern aus Gnade hat er uns dazu gemacht. Für Johannes fasst er das jetzt im Schluss zusammen in einem Lobpreis pur. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also selbst wenn es, was unwahrscheinlich ist, die Ewigkeit eine Grenze hätte, so reicht seine Herrschaft doch noch darüber hinaus. Es wird also nur noch mal verstärkt und bestätigt. Und jetzt kommt die erste prophetische Aussage, die Zukunft betrifft. Er kommt mit den Wolken. Ich finde das so schön, dass die Bibel immer sich aufeinander bezieht, dass es ineinander einverzahnt. Hier schließt sich die Offenbarung an die Apostelgeschichte an. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 und 11 lesen wir, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Und die Engel sagen dann, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da haben wir also diese Wolken. 40 Jahre später bezieht sich die Offenbarung genau darauf, schließt sich darauf an. Rechnen wir damit, dass Jesus wiederkommt? Gott war das so wichtig, dass er das nochmal hier in der Offenbarung kundgetan hat. Darauf wollte er aufmerksam machen. Jesus kommt wieder. Alle werden ihn dann sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Die Römer und die Juden. Auch die, die das mit spitzer Feder getan haben. Die Geschichte Gottes mit Israel ist noch nicht zu Ende. Egal wie wir heute zu Israel stehen, wir kommen an Gottes Erwählung nicht vorbei. Auch die Juden werden Jesus als Herrn erkennen. Und weil das so in der Bibel steht, können wir davon ausgehen, dass es dieses Volk nach Gottes Willen immer noch gibt und geben wird. Diese Erkenntnis Jesu, wenn er dann kommt, wird weltweit für Entsetzen sorgen, aus Erschrecken vor der Selbsterkenntnis und dem Ende der Täuschung angenommen zu haben, dass Jesus nicht wiederkäme. Nach dieser Einführung und Vorstellung Jesu und Ankündigung kommt jetzt an der Stelle der Herr selbst zu Wort. Er stellt sich vor als das A und O, erinnern wir noch uns an das erste Lied, A und O, Anfang und Ende steht da. Nächste Folie bitte. Das ist noch ein zweiter. Das ist das griechische Alphabet. Im griechischen Alphabet ist Alpha und Omega, A und O, die ersten und die letzten Worte. Damit ist also dieses abgedeckt oder nochmal verdeutlicht, der erste und der letzte. Sie beschreiben Anfang und Ende und im Grunde kann man sagen, darin umfassen sie alle Worte, die damit gebildet werden können. Und wir erkennen darin wiederum Jesus als Wort Gottes. Jetzt kommt noch eine Vorstellung. Hier haben wir ein wichtiges Buch mit 21 Kapiteln. Da nimmt sich Johannes schon mal Zeit. Er hat den Sender vorgestellt, er hat den Herrn vorgestellt. Jetzt sagt er noch ein bisschen was zu sich selber. Ich finde die Charakterisierung, die Johannes hier wählt, auch für uns ja bedeutsam und wichtig. Er stellt sich jetzt selbst vor. Er stellt sich vor als Bruder, nicht irgendwie als Herr oder Vorstehender, oder er stellt nicht mal heraus, dass er Apostel ist, sondern als Bruder. Johannes war ja auch einer von 2 bis 3 Geschwisterpaaren im Jüngerkreis. Wir kennen Petrus und Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes. Und dann gab es noch einen Jakobus, den Bruder des Herrn. Also gab es da auch in der Nachfolge Jesu Geschwister. Er stellt so diese Bruderschaft heraus. Kinder eines Vaters in Jesus. Er sagt auch, er ist Mitgenosse in der Drangsal. Finde ich auch ganz wichtig. Nachfolger Jesu hatten damals viel Verfolgung zu erleiden. Von jüdischen Eiferern wurden sie attackiert. Römischen Herrschenden waren sie ein Dorn im Auge, weil sie Jesus und nicht den Kaiser als Kyrios, als Herrn bekannten. Hinzu kamen Angriffe von Irrlehrern, die der Lehre der Augenzeugen und der Apostel fremdes philosophisches Gedankengut beimischen wollten. Auch heute werden Christen in vielen Ländern der Welt teilweise massiv verfolgt. Hattest du die eine Folie noch eingefügt? Kannst du die noch mal zeigen? Noch eins weiter? Jawohl, danke. Ich habe vorgestern, glaube ich, war es in den Nachrichten, da war eine versuchte Attacke auf eine Kirche in Ägypten und es sind schon über 100 Christen im vergangenen Jahr in Ägypten alleine umgebracht worden, alleine, weil sie Christen sind. Und da rechts sehen wir so die Hitliste der Länder, die die ersten 10, was Christenverfolgung angeht. Das sind Länder, aus denen Flüchtlinge zu uns kommen. Das sind Länder, aus denen einige hier unter uns sind. Und ich denke, wir sind auch eingeladen, aufgefordert, Mitgenossen dieser verfolgten Christen zu sein, indem wir für sie einstehen, indem wir uns dessen bewusst machen und indem wir auch für sie beten und uns auch zeigen lassen, wie wir sie unterstützen können. Aber Johannes und wir sind nicht nur Mitgenossen in den Drangsalen, sondern auch Mitgenossen im Königtum. Das Königtum hatten wir ja eben schon. Johannes sagt, er war an dem Tag des Herrn, dem Sonntag, im Geist, also in einer besonderen geistlichen Verbindung mit Gott. Die Wortwahl ist für mich so, dass es den Schluss nahelegt, dass es ihm nicht zum ersten Mal geschah, denn er kann gleich einordnen und erklären, was ihm da geschehen ist. Aber es war auch nicht so häufig, dass es einer Gewohnheit gleich käme. Ja, so war ich wie immer im Geist, sondern ich war im Geist und er wusste, dass das eine besonders intensive Zeit der Begegnung mit Gott war. Er hörte diese posaunengleiche Stimme und wie durchdringend so ein Ton sein kann, können wir uns seit der Südafrika-WM mit den Vuvuzelas ganz gut vorstellen. Also Posaunen hatten damals eine Signal- und Befehlsfunktion, zum Beispiel beim Sabbatruf oder in Kampfsituationen. Und man war gewohnt, dem Schall Folge zu leisten. Einer Stimme wie einer Posaune forderte zum Befolgen auf. Er erhält einen göttlichen Auftrag, das, was er sieht, den Gemeinden zu schreiben. Und wieder ist er der Zeuge, der berichtet, was er sieht und hört, nicht mehr und nicht weniger. Es wird so viel werden, dass schon gleich von einem Buch die Rede ist, auch wenn in den nächsten zwei Kapiteln zunächst nur Briefe geschrieben und verlesen werden. Keine Angst, darüber predige ich nicht auch noch. Im Gegenteil, ich komme ganz überraschend, aber dringend herbeigesehnt zum Schluss. Das nächste Kapitel können Sie gerne selbst nachlesen oder wir können uns darüber noch unterhalten. Zu den Auswirkungen des Lesens und des Hörens verweise ich nochmal auf diese schöne Verheißung aus Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gnade und Friede von dem, der da war und ist und der da kommen wird. Amen.